Wir haben den 8. März 2018. Das ist der zweite Tag der ITB. Und es ist etwas Seltsames geschehen, nämlich wir haben einen fast blauen Himmel. Die Sonne scheint. Wir stehen auf dem Balkon eines Raumes, der heißt VIP 2. Und mir gegenüber steht ein Mensch, der sich als alles begreift, nur nicht als VIP. Und er stellt sich gleich erstmal selber vor.
Ja, ich bin Christian Stückel. Ich komme aus dem kleinen Bergdorf Oberammergau, ganz im Süden. Ich bin dort der Leiter der Passionsspiele. Ich bin darüber hinaus aber auch Theaterregisseur. Ich habe in München mein eigenes Theater, das Münchner Volkstheater. Ich bin heute von Wien angereist. Ich bearbeite gerade am Burgtheater. Ich bin ein Theatermensch.
Gut, und ich erinnere mich an die Präsentation in den USA. Und da musstest du Englisch sprechen und plötzlich wusste keiner mehr, wie Oberammergau geht. Und das hieß dann Obamagau. Haben wir in Zukunft jetzt ein Christian-Gau vor uns?
Nein, es bleibt schon Oberammergau. Auch wenn man es nicht genau aussprechen kann, es wird auch kein Obamagau. Also es bleibt schon ein Oberammergau. Das obere Dorf an der Ammer.
Aber ihr habt es doch geschafft, jetzt für 2020 zu prognostizieren, in diesem Dorf täglich so viele Gäste zu haben, wie Einwohner sind, nämlich ungefähr 5.000. Und vor vielen, vielen Jahren war diese verrückte Idee, das alles zustande zu bringen. Was hat dich eigentlich motiviert, damals mit dieser verrückten Idee anzufangen?
Ja, sagen wir so, die Idee ist ja nicht meine. Wir spielen fast seit 400 Jahren einer langen Tradition. Durch die unterschiedlichsten Zeiten spielen wir dieses Passionsspiel. Und wir sind aber in den 70er, 80er Jahren an einen Punkt gekommen, wo man das Gefühl gehabt hat, was ist Religion noch? Wie geht man mit Religion um? Wie geht man mit religiösen Dingen um? Also ich glaube, das war da wirklich so eine Zeit, wo ganz viele Junge gedacht haben, ja, Passionsspiele, ist das noch was von heute? Kann das noch was von heute sein? Und ich bin wirklich damit total aufgewachsen. Ich bin da hineingewachsen. Ich bin in einem Wirtshaus in Oberammergau aufgewachsen. Bei uns am Stammtisch wurde immer über dieses Spiel geredet. Ich wusste als Zwölfjähriger schon, dass ich mal der Passionsspielleiter sein will. Und für mich war das Ganze ja eigentlich nie in Frage gestanden, dass das eine große Geschichte ist und dass man diese große Geschichte erzählen muss. Nur war damals in den 90er Jahren dann für mich ganz klar, man muss natürlich versuchen, diese Geschichte wieder an sich heranzureißen und mit dieser Geschichte umgehen, mit der Gestalt umgehen, dass man quasi nicht eine Tradition der Tradition willen erhalten darf, sondern dass man sagen muss, man muss den Inhalt der Tradition immer wieder neu befördern, am Brennen halten und so weiter.
Das heißt, ihr habt auch angefangen, an dem Text nicht nur herumzumäkeln, sondern ihr habt ja wirklich neu geschrieben.
Ja, das ist ja natürlich so, dass dieses Passionsspiel wird ja rein und ausschließlich von Oberammergau getragen. Die Oberammergau spielen, die Oberammergau sind auf der Bühne, die Oberammergau machen die Bühnenbilder, die Oberammergau bilden das Orchester. Und so war es auch ganz klar, ich als der Spielleiter, Regisseur des Ganzen, werde auch am Text arbeiten. Und für mich war das ein ganz wichtiger Punkt, also dass ich gesagt habe, die letzte neue Textfassung, die stammte von 1850, also die war damals schon 130 Jahre alt, natürlich mit einem völlig anderen Blick auf Religion, natürlich mit einem völlig anderen Blick auf unsere Welt. Also damals war das ein rein katholisches Dorf, also es haben nur Katholiken dort gelebt. Heute sind wir ein Dorf wie jedes andere. Bei uns leben viele, die aus der Kirche ausgetreten sind, bei uns leben Protestanten, bei uns leben Muslime. Und ich habe gesagt, das muss sich auch irgendwie im Text zeigen. Wir müssen zeigen, wie ist der Umgang miteinander. Und für mich war das ganz wichtig, dass ich gesagt habe, also in erster Linie eine Auseinandersetzung mit dem Text, und der muss aber auch gipfeln in der Auseinandersetzung mit unserer Zeit.
Und du hast deinen Teil dazu beigetragen. Ich habe das Glück oder auch das Vergnügen oder auch die Herausforderung gehabt, deine Inszenierung zu sehen vom Nathan der Weisen in eurem Theater in München. War das schon auch eine Vorarbeit auf das, was Oberammergau uns in Zukunft erzählen könnte?
Ja, sagen wir so, bei uns war 1934 war Hitler in Oberammergau. 1934 hat Hitler das Passionsspiel für reichswichtig erklärt, weil er gesagt hat, also in Oberammergau wird auf wunderbare Weise klar, dass die Juden die Gottesmörder waren und dass die Römer ein reines Volk waren. Also eine völlig verquaste Theorie. Und die aber natürlich ja nicht der Hitler erfunden hat, sondern die ja quasi schon irgendwie kirchengeschichtlich, muss man sagen, also es hat ganz früh einen kirchlichen Antisemitismus gegeben. Und das war irgendwie so die erste Auseinandersetzung für mich in den 90er Jahren, dass ich gesagt habe, erst einmal muss man versuchen, aus diesem Passionsspiel den ganzen Antisemitismus auszutreiben. Dafür muss man aber natürlich ein anderes Bild, einen anderen Blick auf Jesus haben. Man muss eigentlich sich klar sein, dass Jesus irgendwie zu seiner Zeit nicht an die Gründung einer katholischen Kirche, nicht an die Gründung einer evangelischen Kirche gedacht hat, sondern dass er alles und was er getan hat, eigentlich aus seiner jüdischen Position heraus gemacht hat. Und dass das, was wir da erzählen, ja kein Konflikt zwischen Juden und Christen ist, sondern eigentlich ein total innerjüdischer Konflikt, der erzählt wird. Und deswegen bin ich natürlich immer in dem Thema Antisemitismus, religiöser Antisemitismus oder Antijudaismus ganz stark drin. Und der Nathan ist für mich eigentlich zu einem Zeitpunkt entstanden, seit 20 Jahren fahre ich nach Indien. Ich habe irgendwie vor 20 Jahren durchs Goethe-Institut mal in Indien einen Sommernachtsraum inszeniert und habe da einen gemischten Freundeskreis von Hindus zu Buddhisten, von Christen zu Muslimen. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie so seit der Zeit, wo Modi jetzt da an der Regierung ist, fängt da plötzlich in Indien total religiöse Auseinandersetzung. Wer sind die Besseren? Also die Hindus oder die Muslime oder die Christen sind da irgendwie in Indien nicht so wichtig. Und ich bin dann irgendwie ins Hotelzimmer gegangen und habe irgendwie plötzlich gedacht, auch bei uns spürt man ja plötzlich diese Angst vor dem Islam. Und deswegen war für mich in dem Zeitpunkt Nathan ein Stück, wo ich das Gefühl gehabt habe, genau damit müssen wir umgehen. Wir müssen umgehen damit, wie können wir nebeneinander stehen, uns gegenseitig akzeptieren, uns gegenseitig respektieren, jedem dem anderen seins lassen, vielleicht einfach von dieser Theorie weg, die die katholische Kirche über Jahrhunderte gehabt hat, der alleinselig machende Glaube zu sein. Es gibt Wege zu Gott, manche kann man durchs Leben durch ohne Gott und leben trotzdem als gute Menschen, manche brauchen ihren Islam, manche gehen auf ihr Christentum und trotzdem müssen wir versuchen und lernen, miteinander umzugehen und uns gegenseitig zu verstehen. Da war für mich Nathan natürlich ein wichtiges Stück und letztlich ist das aber auch meine Arbeit in Oberammergau. Ich habe mir dafür eingesetzt, dass ich sage, ich bin wirklich total katholisch sozialisiert, ich bin katholisch aufgewachsen, ich empfinde mich als Katholik, ich könnte auch nicht konvertieren zu irgendeiner anderen Religion, weil ich mir denke, da hängt so viel zusammen damit. Das sind Gerüche vom Weihrauch, das ist ein Verständnis für Musik, das man hat, das Theatrale, das, was die Protestanten nicht haben, das ist für mich irgendwie katholisch. Und ich bin total katholisch sozialisiert und empfinde mich als Katholik, aber trotzdem leben wir in einer Welt, wo wir ja einfach andere Religionen neben uns haben und deswegen war es mir in Oberammergau wichtig, Traditionen ein Ende zu machen, dass man gesagt hat, wir schließen Menschen anderen Glaubens aus und habe also mich dafür eingesetzt, dass Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, dass Muslime am Passionsspiel teilnehmen dürfen. Ist ja jedem frei zugestanden, ob er mitspielt. Es muss ja kein Muslim mitspielen, aber dass wir zumindest signalisieren, wir erzählen gemeinsam die Geschichte und jeder soll seins rausziehen. Mein potenziellen Nachfolger, weiß man nie, ob es dann am Ende auch wird, aber dass das ein junger muslimischer, türkischer Junge, der ist in Oberammergau geboren ist, der spielberechtigt ist und der dazugehört. Also für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, wir sind ständig von Religion umgeben und deswegen müssen wir lernen, die verschiedensten Strömungen stehen lassen zu können, diskutieren zu können und uns nicht irgendwie so gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
Ich habe eine Frage, die nicht geplant war, auch wenn das Interview dadurch etwas länger wird. Vor einigen Tagen saß Peter Brook vor seiner letzten Inszenierung mit über 90 Jahren einem Stock in der Hand. Und ich habe mal seine Bhagavad-Gita-Aufführung gesehen, die ganze Nacht überging und am Morgen endete mit einer aufgehenden Sonne, so wie wir sie jetzt gerade wieder am Firmament erleben. Ja. Diese Einbindung einer eigenen Natur in der eigenen Geschichte, in der eigenen Sozialisation einerseits und die Öffnung auf die Welt, auf die wir uns alle heute verlassen, weil wir international vernetzt sind, andererseits. Du sagst, es ist kein Widerspruch, sondern das eine, wenn ich das richtig verstanden habe, bedingt das andere. Ist das überinterpretiert?
Also gehen wir nur nach Bayern. Da gibt es eine Regierungspartei, die anscheinend nicht wegzukriegen ist, weil sie seit ewigen Zeiten da herrscht, die CSU. Plötzlich höre ich, wir sind eine christlich-jüdisch geprägte Kultur. Ich selber kann schon Ja sagen dazu, nur der nächste Satz, und deswegen hat der Islam bei uns keinen Platz, und dann merke ich, nee, halt mal. Vor 70 Jahren haben wir die Juden umgebracht. Und da haben wir alles versucht, die Juden weg. Und jetzt benutzen wir christlich-jüdische Prägung, um wieder eine Religion auszugrenzen. Und da denke ich mir einfach, das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Wenn wir irgendwie als Menschen miteinander leben werden, dann werden wir lernen müssen, miteinander umzugehen und uns zu akzeptieren, zu respektieren. Das heißt nicht, ich muss nicht jedem gleich Recht geben in dem, was er sagt. Ich darf auch meine Interpretationen von Dingen haben. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und auch angstfrei damit so umgeht zu gehen. Also mittlerweile ist der Islam manchmal für manche so ein ganz obskures Angstgebilde, wo ich sage, nee, halt mal. Es gibt in dieser Religion Radikale, da müssen wir uns auch ganz klar abgrenzen. Aber es gibt Millionen von Muslimen, die genauso einen Lebensweg oder ein Leben suchen, wie ich sie suche. Und mit denen kann ich mich unterhalten, mit denen kann ich reden. Und vor dieser Religion habe ich keine Angst.
Ich habe eine Frage und eine kleine Überraschung. Die letzte Frage ist mir gekommen, weil ich sehr stark und sehr intensiv und sehr häufig mit jungen Leuten korrespondiere in Welten, die eigentlich nicht mehr in der Realität abgebildet werden. Wenn ich mit ihren Augen diese Inszenierung sehe, dann würde ich fragen, war Jesus ein Influencer?
Was mit Influencer?
Influencer sind diejenigen Leute, die aufgrund ihrer Community in der Lage sind, Meinungen zu verbreiten, jenseits des klassischen Gerüstes einer Kommunikationsstrategie.
Ich merke ganz klar, dass komisch, vielleicht ist es Teil meiner Auseinandersetzung damit, dass ich das Gefühl habe, vor 2000 Jahren hat er irgendwie versucht zu leben und einen Weg zu der für manche total eigenartig ist, und trotzdem sagt mir das wahnsinnig viel. Also ich habe manchmal so das Gefühl, er spricht bis in unsere Zeit herein, und vieles von dem, was er sagt, ist zumindest so, dass man zuhören soll. Ob man alles für richtig findet, das ist die andere Frage, aber dass man denkt, und das glaube ich, da spürt man schon die Kraft von dieser Person, auch wenn ich das gar nicht ganz genau beschreiben kann.
Die letzte Frage ist eine Frage, die ich nicht gestellt habe, sondern die du dir selber ausdenkst. Also eine Frage, die wichtig gewesen wäre für dich, dann denk sie dir aus und beantworte sie jetzt selbst.
Halleluja. So ein Kopf ist irgendwie voll von Fragen. Natürlich stellt man sich ständig selber die Frage, für was ist das, was man tut, gut? Also warum macht man das? Warum glaubt man, das machen zu müssen, die Geschichten erzählen zu müssen? Und letztlich kann ich mir das nicht beantworten. Ich kann sie mir nicht beantworten. Ich denke mir immer so, es ist so verrückt irgendwie so, man ist als Zwölfjähriger, wusste man schon irgendwie, man möchte diese Geschichte erzählen, man erzählt sie jetzt bin ich über 50, man erzählt sie immer noch, und ich weiß nicht, warum ich sie erzähle, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss sie erzählen. Warum, weiß ich nicht.
Christian, vielen Dank für das offene Wort und den blauen Himmel.
Für den blauen Himmel kann ich nichts.